funktionieren, wenn es schon mal rauscht, ne? Ist ein gutes Zeichen. Ja, ihr Lieben, nicht nur sauber, sondern rein. Wir Deutschen scheinen ein recht reinliches Völkchen zu sein. Reinheit ist ein hoher Wert. In Sachen Waschen und Putzen und Wienern sind wir im weltweiten Durchschnitt ganz vorne mit dabei. Rund 600.000 professionelle Reinigungskräfte, so las ich kürzlich, tun hierzulande ihren Dienst. Und 2016 wurden 5 Milliarden Euro für Putzmittel ausgegeben. Nicht nur sauber, sondern rein. Die allermeisten Menschen in Deutschland haben wahrscheinlich schon mal was vom Reinheitsgebot gehört. Also vor allen Dingen die Leute in Bayern wahrscheinlich. Also so in Zusammenhang mit dem Brauen von Bier. Nicht nur sauber, sondern rein. Das war ein Spruch, mit dem Johanna König alias Clementine seit 1968 für das Waschmittel Ariel Werbung gemacht hat. Ja, nicht nur sauber, sondern rein. Hier geht es um mehr als um so eine oberflächliche Sauberkeit. Ja, mehr als so ein Sichtputzen, dass ich vielleicht mal auf die Schnelle einlege, um meine Wohnung wieder so ein bisschen gästetauglich zu machen. Hier geht es wirklich um gründliche Reinigung. Und mehr noch, es geht um eine Reinigung von innen her. Und diesen Wunsch nach dieser Reinigung von innen her, den haben wir in Deutschland also wahrlich nicht für uns gepachtet. Überall auf der Welt sehnen sich Menschen nach innerer Reinheit. In den Weltreligionen ist diese innere Reinheit ein großes Thema. Es gibt ganz, ganz viele Rituale auf diesem Weg, um irgendwie sich zu reinigen, um rein zu werden. Und Menschen verfolgen alle möglichen Strategien, um sich von Schuld reinzuwaschen. Ja, eine dieser Strategien haben wir eben da gesehen bei Pilatus. Pilatus, dieser römische Statthalter, der Jesus ja verurteilt hat. Und das Ding ist, Pilatus wusste, dass das Unrecht war. Er wusste, dass Jesus unschuldig ist. Kein Mann, über den man zu Recht das Todesurteil spricht. Aber da waren auch diese Menschenmassen, die Jesu Kreuzestod gefordert haben. Und Pilatus hat dann ja noch so ein paar Versuche unternommen, das Volk umzustimmen. Er hat auch kurz noch mal versucht, das Ganze an Herodes abzuschieben, hat auch nicht geklappt. Und das Volk war wirklich aufgebracht und die ließen sich einfach nicht umstimmen. Ja, und dann hat Herodes sich wohl gedacht, ich habe zu viel zu verlieren. Diese aufgebrachte Menschenmenge, er selbst ein Verwaltungsbeamter des Kaisers, eine Position, die ja auf keinen Fall gefährdet wurde. Und dann hat er sich dem Druck dieser Masse gebeugt. Und dann hat er sich die Schüssel genommen und hat seine Hände gewaschen. Und alle konnten es sehen. Und damit wollte er sich von diesem Unrecht distanzieren. Und wahrscheinlich hat er gedacht, oder zumindest in einem Winkel seines Herzens gehofft, dass ihm das tatsächlich etwas nutzt. Und du? Wie gehst du mit deiner Schuld um? Hast du Anteil an Jesu am Kreuz? Vor etlichen Jahren habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr, ob es in so einem Bericht in einer Zeitschrift war oder in einem Buch, etwas sehr Interessantes gelesen. Da schrieb ein Mann, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, so von seinem Erleben. Und er sagte, ja, für mich gehörte irgendwie Gott von Anfang an mit dazu. Und er hat viele christliche Werte und Verhaltensweisen quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und irgendwann, so im Teenageralter, hatte er aber den Eindruck, ja, irgendwie muss ich jetzt doch mal für mich entscheiden, ob ich wirklich mit Jesus leben will. Und das wollte er. Und da ist er zu einem Pastor gegangen oder einem Jugendleiter. Und der hat mit ihm gesprochen, hat mit ihm gebetet und hat ihn in diesem Zusammenhang auch aufgefordert, seine Sünden zu bekennen. Da saß dieser junge Mann und ihm fiel nichts ein. Hat ja immer so brav gelebt. Das war ein echtes Problem für ihn. Ihm kam nichts in den Sinn, was er hätte bekennen können. Aber dann fiel ihm zum Glück noch ein, dass vor Jahren mal ein Kanarienvogel oder ein Wellensittich in der Familie gestorben ist, weil er vergessen hatte, ihn zu füttern. Also es war sein Job, ja, diesen Vogel zu füttern. Er hat diesen Job nicht getan und das Tier ist gestorben. Und im Nachhinein war er schon fast froh darüber. Denn so hatte er jetzt wenigstens eine Sünde, die er bekennen konnte. Ja, vielleicht geht es dir manchmal ähnlich. Vielleicht kommst du auch aus einem christlichen Elternhaus und ja, oder du lebst einfach schon so lange mit Jesus, dass ja, du diese wirklich schlimmen Sünden, was immer das jetzt sein mag, gar nicht mehr tust. Ja, vielleicht bist du ganz lebendig an Jesus dran, lebst in deiner Berufung, lässt dich von ihm gebrauchen, siehst, wie er durch dich wirkt und andere Menschen sehen es auch. Und manchmal, so wenn du so ganz allein bist, dann denkst du so für dich, das sprichst du natürlich nicht aus, aber du denkst so für dich, ja eigentlich hat mein Herr mit mir ja schon einen ganz guten Fang gemacht. Oder umgekehrt. Vielleicht ist dein Leben ganz anders verlaufen. Und dann denkst du, ja, komm zu Jesus, so wie du bist, das klingt ja gut. Und das mag ja auch für dich gelten, der du ja so ein bisschen braver gelebt hast, von Anfang an so mit christlichen Werten und ja auch die Sünden, die dir jetzt passieren, das ist ja irgendwie alles schon auch ziemlich harmlos. Aber wenn ihr wüsstet, was ich schon getan habe, oder wenn ihr wüsstet, wie es auch jetzt noch in meinem Leben abgeht, das ist schon ein bisschen was anderes. Ob man das da so einfach sagen kann, komm zu Jesus. Das Problem ist ja, dass wir Sünde oft missverstehen. Und das geht ja interessanterweise nicht nur Menschen so, die Jesus Christus noch nicht kennen. Auch Christen ja wissen manchmal nicht so recht, wie sie diesen Sündenbegriff jetzt fassen sollen. Und da wird dann die Sünde oft als moralisches Fehlverhalten angesehen. Also ich tue was, was gegen Gottes Gebot verstößt und dann habe ich ein Problem. Und je massiver dieser Verstoß ist, je schlimmer diese Sünde in meinen Augen ist oder auch in den Augen meiner Gemeinde, desto größer ist mein Problem. Das trifft aber nicht wirklich den Kern. Das Wort Sünde ist mit diesem deutschen Wort Sund verwandt. Und Sund bezeichnet einen Abgrund, einen tiefen Graben. Und ja, das macht deutlich, es geht bei der Sünde um diesen tiefen Graben, um diese gewaltige Distanz zwischen Gott und Mensch. Sünde bezeichnet weniger jetzt so einzelne Vergehen als vielmehr diese Haltung. Die gegen Gott gerichtete Gesinnung, die mit der ersten Abkehr von Gott im Garten Eden in das Herz des Menschen eingezogen ist. Die sündigen Taten, die sind dann eine Folge dieser Gesinnung. Auf die Frage nach dem, was Menschen unrein macht, sagt Jesus mal in Matthäus 15, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerung. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Der Mensch wird nicht zum Sünder, weil er sündigt. sondern der Mensch sündigt, weil er Sünder ist. Unsere sündigen Taten, unsere sündigen Worte, das sind Auswirkungen von dem, was in unserem Herzen vor sich geht. Aber sie sind nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem hier ist mein Herz, das sich immer wieder gegen Gott auflehnt. Und deshalb ist es ein Drama, wenn Christen wirklich sich anstrengen und mit aller Kraft und Gewalt und Disziplin versuchen, Sünde zu vermeiden oder an der Sünde zu arbeiten, statt Jesus Christus an ihr Herz heranzulassen. Sie denken vielleicht, das führt sie näher zu Gott hin. Aber in Wirklichkeit führt es sie weiter von ihm weg, weil wir Menschen werden nicht mit unserer Schuld fertig. Wir haben unsere Sündhaftigkeit nicht im Griff. Wenn es so wäre, dann wäre Jesus ja nicht ans Kreuz gegangen. Ich meine, wozu denn dann auch? Wenn ich dieses Leben in der Freiheit in Christus ergreifen will, dann muss ich mich dieser Wahrheit stellen. Egal, wie anständig ich lebe, ob ich aus christlichem Elternhaus komme oder nicht, ob ich schon ganz lange mit Jesus Christus unterwegs bin oder gerade die ersten zaghaften Schritte im Glauben tue, egal, ob ich einen verträglichen oder einen schwierigen Charakter habe, ob andere mich gut finden oder nicht, ich bin ein Sünder und ich brauche Gottes Gnade. Paulus drückt es im Römerbrief, Römer 3, 23, so aus, denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Egal wie sauber ich nach außen hin wirke, die Wahrheit über mein Leben ist, ich bin nicht rein. Und Gott weiß das. Ja, einige Jungen in einer kleinen Stadt haben mal an stadtbekannte Persönlichkeiten anonym Briefe geschrieben. Und in diesen Briefen stand nur ein einziger Satz: Es ist alles rausgekommen. Die Folgen dieses jungen Streichs waren verheerend. Ein Mann hat sich das Leben genommen, ein anderer hat die Stadt verlassen. Ein Dritter hat sich monatelang nicht mehr auf die Straße getraut. Es ist alles rausgekommen. Eine furchtbare Vorstellung. Wenn das Bild von mir zerbricht, wenn sichtbar wird, was niemand wissen darf, wenn alles ans Licht kommt, es ist alles rausgekommen. Nun, vor Gott stehen wir alle wie so ein offenes Buch da. Er schaut in unsere Herzen hinein, auch in die dunkelsten Winkel. Er sieht das, was ich selbst nicht sehen will. Gott sieht alles. Und wenn mir diese Tatsache Angst macht, dann zeigt das, dass ich noch nicht wirklich begriffen habe, wie Gott mich sieht, wie sehr er mich liebt und was er mir in Jesus Christus schenkt. Wahrheit ohne Liebe, das zeigt diese kleine Geschichte mit dem jungen Streich, führt in die Verzweiflung. Wahrheit und Liebe, das zeigt das Kreuz. Wahrheit und Liebe führt in die Freiheit. Am Kreuz kann ich sehen, wer ich bin. Ich kann sehen, wer Gott ist. Ich kann sehen, was die rechte Strafe für meine Sünde ist. Und ich kann sehen, wie Jesus meine Schuld trägt. Gott hat sich seinen geliebten Sohn vom Herzen gerissen, damit ich befreit mit ihm leben kann. Und Jesus gibt sich aus freien Stücken und bezahlt meine Rechnung. Der Prophet Jesaja beschreibt das Kreuzesgeschehen, wir haben es ja eingangs schon gehört, in seiner Vorausschau so: Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Für unsere Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es war meine Schuld, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Und was Jesus am Kreuz gehalten hat, das waren nicht die Nägel, sondern das war seine Liebe zu mir. Als Jesus am Kreuz hing und meine Schuld auf sich genommen hat, da hat er mich schon mit den Augen der Liebe angesehen, wohlwissend, wie es in meinem Herzen aussieht und wie mein Leben noch verlaufen wird. Da hat er sein Ja zu mir gesprochen und dieses Ja steht als feste Größe über unserem Leben. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Dank Jesus muss ich nicht an meiner Sünde zugrunde gehen, sondern ich kann befreit leben. Mit ihm kann ich mich der Wahrheit meines Lebens stellen. Und ich kann wirklich diese Selbstreinigungsversuche, die kann ich dran geben. Ich darf zum Kreuz kommen und das gilt es im Glauben anzunehmen. Wenn Jesus unsere wunden Punkte berührt und wenn er sie aufdeckt, dann tut er das nicht, um uns fertig zu machen, sondern weil er uns heilen und helfen will, weil er uns zu sich ziehen will in seine alles verändernde Gegenwart. Und das fühlt sich nicht immer heilsam an. Ja, wenn Gottes Geist da Dinge in meinem Leben aufdeckt, die ich furchtbar finde, unter denen ich selbst leide und ich weiß auch, andere leiden darunter. Und manchmal bin ich auch total entsetzt, was ich da in mir selbst so zu sehen bekomme. Und dann besteht die Gefahr, dass wir als Nachfolger Jesu, als von ihm Erlöste eben wieder in diese Waschschüsselmentalität verfallen. Dass wir versuchen, irgendwelche Strategien zu entwickeln, um uns oberflächlich selbst zu reinigen. Ich habe mal so überlegt, was so eine Waschschüsselmentalität, was das bedeuten könnte. Es ist ja eine Mentalität, die uns vertraut ist. Warum? Weil sie unserem alten Leben, dem Leben ohne Gott, entspricht. Und wenn der Druck steigt, dann kann es sein, dass wir wieder da reinfallen. Ja, was könnte so eine Waschschüssel für uns sein? Jetzt mal ganz konkret. Hab mal so ein paar Sachen aufgeführt. Zum Beispiel leugnen. Ich mag mir nicht angucken, was da in mir los ist. Also schaue ich weg. Mach meine Augen und Ohren dicht, um nicht zu sehen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und es kann ja sein, wenn ich nur konzentriert genug weggucke, dass sich das vielleicht von allein erledigt. Und dann das Vertuschen. Das Vertuschen, das geht oft Hand in Hand mit dem Verleugnen. Weil wenn ich mir etwas selbst nicht ansehen will, dann will ich auch nicht, dass andere es sehen. Sonst machen sie mich vielleicht noch darauf aufmerksam. Also verschließe ich mein Herz, ich lasse die anderen nicht reingucken und ich versuche, so ein schönes, aufpoliertes Bild von mir selbst nach außen zu tragen. Und dann bin ich nach außen hin sanft und nett und freundlich. Und immer verständnisvoll und auch so glücklich mit Jesus. Und nee, ich bin auch immer so dankbar. Aber wie es in mir aussieht, das darf keiner wissen. Das Vertuschen. Dann gibt es noch die Ablenkung. Ich lenke mich von dem ab, was mir da so zu schaffen macht. Und das geht ganz wunderbar. Ich kann von Termin zu Termin hetzen, ich kann mich in alles Mögliche engagieren, so richtig reinhängen. Hauptsache, ich komme nicht zur Ruhe und zum Nachdenken. Das kann man, da kann man übrigens auch ganz großartig andere Menschen für gebrauchen. Ja, ich kümmere mich ganz, ganz, ganz doll um die Probleme der anderen. Ist super. Dann muss ich mir meine eigenen Probleme nicht angucken. Das Ausgleichen, das kann auch so eine Waschschüssel sein, mit der ich versuche, irgendwie mich selbst reinzuwaschen. Dass ich, da gibt es vielleicht diesen einen Bereich meines Lebens, in dem ich immer wieder versage. Ja, das kriege ich einfach nicht unter die Füße. Ich finde das selbst schlimm, aber ich pack's nicht. Und dann suche ich mir einen anderen Bereich und da investiere ich ganz, ganz, ganz viel rein und versuche damit, dieses Unrecht, das ich hier anderen antue, hier gut zu machen. Mal als simples Beispiel, vielleicht leide ich darunter, dass ich immer wieder total ungerecht zu meinen Kindern bin. Ja, also ich motze sie dauernd ungerechtfertigterweise an. Nicht nur ab und zu, das ist ein Lebensstil von mir. Und ich weiß, dass sie darunter leiden. Und ich krieg's aber nicht hin. Aber ich kaufe ihnen ganz viel Süßigkeiten. Und jeder kriegt einmal in der Woche sein Lieblingsgericht. Und die Fernsehzeit, die erhöhe ich auch noch mal ein bisschen. Ausgleich. Haut nicht hin, aber fühlt sich so an. Die Selbstverdammnis und Bestrafung. Ich mache mich selbst fertig, weil ich in einer Sache immer wieder hinfalle. Und dann arbeite ich umso härter und disziplinierter an mir und versage mir selbst alles, was mir Freude macht. Ich kann auch Ausflüchte gebrauchen, um nicht Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ausflüchte werden auch gern bei diesen sogenannten Unterlassungssünden gebraucht. Ja, wenn ich weiß, was zu tun ist, was ich tun soll und es aber nicht tue. Und dann sage ich, ja, wer bin ich denn schon? Also, was kann ich denn schon groß bewirken? Ich meine, also es gibt so viele, die haben wirklich mehr Möglichkeiten und die sind auch viel begabter als ich. Aber ich, kleines Würstchen, naja, das ist schwierig. Es gibt auch die moralische Überlegenheit. Ich zeige mit dem Finger auf andere. Ich heb mal so hervor, was ich da so an Schlimmen bei ihnen entdecke. Und ja, zeige da drauf. Diskutiere das noch aus. Also, wie die leben, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich meine, die sind Christen. Also, ich könnte das ja so nicht. Ja, und schon fühle ich mich gar nicht mehr ganz so schlecht. Und ein letztes habe ich mal mitgebracht, das Verharmlosen. Ja, so schlimm ist das doch auch nicht. Ach, das machen doch alle so. Ja, dann kann es ja so verkehrt nicht sein, oder? Ja, es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Waschschüsseln. Ich habe jetzt mal einfach die mitgebracht, die mir so in den Sinn kamen, weil sie mir auch immer wieder begegnen. Vielleicht magst du deinen Herrn in einer stillen Minute ja mal fragen, zu welchen Schüsseln du so üblicherweise greifst. Egal, wohin wir greifen und welche Strategie wir anwenden, alle diese Schüsseln gebrauchen wir in dem Versuch, uns selbst zu reinigen. Es klingt verrückt, aber diese Selbstreinigungsstrategien, die sind auch in der Gemeinde Jesu gang und gäbe. So leben wir vielfach und es fällt uns nicht mehr auf, weil es bei uns so verbreitet ist, dass es uns völlig normal erscheint. Mittlerweile ist die Luft im Ruhrgebiet ja nicht mehr so schlecht, wie sie mal war. Im Teenageralter und so als Jugendliche habe ich es immer total krass empfunden, wenn ich aus dem Urlaub in den Bergen oder am Meer dann wieder Richtung Heimat kam. Man hat es ja dann auch schon immer gesehen, wie man so in diese Dunstglocke hineinfuhr. Und jedes Mal habe ich gedacht, sah das hier immer so aus? Und vor allen Dingen, stinkt es hier immer so? Wenn man dann erstmal wieder drin war, dann ging's. Und nach ein paar Tagen habe ich es dann gar nicht mehr gemerkt. Schlechte Luft? Nee. Wo denn? Man merkt ja nichts mehr. Und so kann es uns tatsächlich auch in der Gemeinde gehen. Wir können so im eigenen Gemeindemief stecken, wo es gesellschaftsfähig ist, geworden ist, zu so bestimmten Waschschüsseln zu greifen, dass es uns gar nicht auffällt. Ist normal. Machen ja irgendwie alle so. Und wir bestätigen uns auch noch gegenseitig. Und uns fällt überhaupt nicht mehr auf, dass wir als Jesus-Nachfolger mit einer Art und Weise mit Schuld umgehen, die zum Himmel stinkt. Aber Gott merkt das. Und er riecht das sehr wohl. Und er lädt uns ein, dass wir zu ihm ans Kreuz kommen. Und dass wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Gemeinde soll der Ort sein, an dem wir jetzt nicht uns gegenseitig die Waschschüsseln anreichen, ja, und Sünde schönreden oder vielleicht auch noch wegdiskutieren. Ja, du, da habe ich auch Schwierigkeiten. Dann ist schon nicht mehr so schlimm. Sondern sie soll der Ort sein, an dem wir Sünde gemeinsam ans Kreuz bringen. Hier ist der Ort der Versöhnung. Der Ort, wo wir Schuld loswerden. Wo wir Vergebung und Annahme erfahren. Denn darin sind alle gleich, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Ich habe es eben schon zitiert, Römer 3,23. Und dann geht es im nächsten Vers weiter. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt uns Gott in seiner Gnade. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. In Christus nimmt Gott uns an. In Christus spricht Gott uns gerecht. In Christus versöhnt uns Gott mit sich selbst. In Christus, weil er in uns lebt, sind wir, so heißt es in 2. Korinther 2, Vers 15, ein Wohlgeruch für Gott, ein Wohlgeruch. Gott kann dich gut riechen. Und weißt du warum? Weil sein geliebter Sohn in dir lebt. Und wenn Gott dich ansieht, dann sieht er immer Jesus in dir. Und er riecht Jesus in dir. Und wenn du Kummer hast und wenn Sorgen dich quälen und wenn du leidest und wenn Schuld dich belastet, dann komm hierhin ans Kreuz. Weil keine Waschschüssel der Welt kann das Kreuz ersetzen. Ich kann mich natürlich waschen, haben wir vorhin gesehen, geht auch mehrmals hintereinander, wunderbar. Und dann, oh, tut mir leid, bin ich vielleicht nach außen hin sauber. Ja, und wenn ihr mich anguckt, dann denkt ihr vielleicht auch so, ja, passt schon. Also so schlimm sieht es ja gar nicht aus. Ja, ich wirke nach außen hin durchaus sauber, aber ich werde ja nicht von innen her rein. Ich mache nach außen vielleicht Eindruck. Ja, und ihr denkt, oh, Opa, der ist alles im grünen Bereich. Aber das ändert ja nichts an meinem Herzen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist mir das auch klar. Die Wahrheit ist, die Waschschüssel, die kann vielleicht dafür sorgen, dass ich mich einen Moment lang mal ein bisschen besser fühle. Dass ich vielleicht auch besser vor anderen dastehe. Aber sie kann mir nicht wirklich helfen. Das kann nur Jesus Christus. Und er tut es liebend gern. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und das ist ja nichts, was wir für ein für alle Mal festhaben. Also es ist nicht Jesu Angebot schon, Aber es ist kein Automatismus, dass, weil wir die Sache mit dem Kreuz einmal kapiert haben, wir nie wieder zur Waschschüssel greifen. Wir leben ja als Sünder, als begnadigte Sünder, aber als Sünder in einer sündigen Welt, also in einer Welt, die von Gott nichts wissen will. Und in dieser Welt ist es normal, zur Waschschüssel zu greifen. In der zukünftigen Welt, wenn wir ganz bei Jesus leben, wenn wir in der ganzen Fülle unserer Persönlichkeit vor ihm stehen, dann gibt es keine Waschschüssel mehr. Und wenn es sie gäbe, hätten wir nicht das geringste Bedürfnis, danach zu greifen. Aber in dieser Welt schon. Und wenn der Heilige Geist mir dunkle Stellen in meinem Herzen zeigt, wenn er mir aufdeckt, wie ich rede und wie ich handle, wenn er mir zerstörerische Lebensmuster zeigt, mir auch falsche Gottesbilder aufdeckt, dann stehe ich immer vor der Entscheidung, wohin ich greife. Greife ich zur Waschschüssel oder greife ich zum Kreuz? Entweder oder. Also ich muss mich entscheiden, beides zusammen geht nicht. Und das ist ja auch klar. Ich kann ja nicht gleichzeitig hinschauen und die Augen verschließen. Ich kann nicht gleichzeitig mein Herz für Gott öffnen, es weit machen und dicht machen. Ich muss mich entscheiden und ich bin eingeladen, wirklich die Schüssel Schüssel sein zu lassen und zu meinem Herrn zu kommen. Er macht mich nicht nur äußerlich sauber, sondern er reinigt mich von innen her. Von ihm darf ich mir zeigen lassen, welche gottesfeindlichen Haltungen und Fehleinschätzungen hinter dem stecken, was mir da gerade so zu schaffen macht. Denn er will mich ganz heilen, reinigen und erneuern. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, sagt Jesus. Ich will euch Ruhe geben. Also würde ich festhalten, weg mit den Waschschüsseln, hin zum Kreuz. Wenn das das Einzige ist, was ihr euch merkt heute, super, lasst uns so leben. Und das wollen wir doch auch, oder? Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke für deine bedingungslose Liebe. Danke, Herr, dass du uns jeden Augenblick unseres Lebens mit den Augen der Liebe siehst, in allem, was uns zu schaffen macht, was uns Schmerzen bereitet, in dem, woran wir leiden, auch an uns selbst, wenn wir schuldig werden. Du liebst uns und du hast dich selbst hingegeben, damit wir frei von Schuld mit dir leben können. Dass wir ja, einfach volles Leben haben und dafür bist du in diese Welt gekommen und dafür bist du diesen Leidensweg gegangen. Und selbst als du ums Kreuz hingst, und das können wir ja nicht wirklich verstehen, hast du uns noch mit den Augen der Liebe angeschaut und nichts, was du an uns siehst, kann dich davon abhalten, uns zu lieben. Herr, das ist großartig und wir danken dir so von Herzen dafür. Und wir bitten dich, dass du ja, uns das zeigst, wie es in unseren Herzen aussieht und dass du uns das so tief in unser Herz hineinsacken lässt, dass du nicht aufdeckst, um uns zu verdammen, sondern um uns zu dir zu ziehen, weil du selbst die Lösung für unsere Schuld bist und weil wir in dir Leben in Fülle haben. Herr, zeig uns, auf welchen Wegen wir da so unterwegs sind, wo wir uns selbst belügen. Du siehst unser Herz und das ist ein großartiger Schutz. Und wir wollen uns dir gerne anvertrauen mit allem, was uns ausmacht. Danke, Herr, für deine Geduld und deine Treue, für deine Barmherzigkeit und deine Liebe zu uns. Und ich bitte dich, dass diese Liebe in unseren Herzen tief einwurzelt und dass sie aufwächst und Frucht bringt und überströmt aus unseren Herzen heraus auf die Menschen um uns her, dass sie dich sehen und erkennen, wer du bist. Und danke einfach, dass wir mit dir leben dürfen. Dir sei die Ehre. Amen.